Ja, an der nächsten Kreuzung bitte geradeaus weiterfahren. Das ist das Thema, das ich über meine Predigt geschrieben habe. Ist euch das auch schon passiert? Du sitzt im Auto, hast deine Route ans Ziel gut ausgearbeitet oder ins Navi eingegeben, bist froh gemut, das Ziel auch bald zu erreichen. Doch an der Kreuzung, eigentlich ist es auch nicht mehr weit, bei der du rechts abbiegen musst, ruft die geliebte Beifahrerin geradeaus. Also sie ruft natürlich geradeaus. Das Navi wäre hier deutlich feinfühliger, vielleicht arbeitet es einfach etwas subtiler. Es würde dich rechts abbiegen lassen, in aller Ruhe eine neue Route berechnen und dann mit freundlicher Stimme sagen, wenn möglich, bitte wenden. Gut, was soll man machen? Im Fall der geliebten Beifahrerin kann man sowieso nicht anders als geradeaus fahren. Im Fall des Navis wird man rechts abbiegen, dann artig wenden. Und zwar auch dann, wenn man nicht weiß, warum. Eine Baustelle, ein vorgezeichneter Weg, ein Unfall. Du weißt es nicht und trotzdem folgst du dem Hinweis aus dem Off oder vom Beifahrersitz. In unserem Predigttext wird genau solche Situationen beschrieben, nur ohne Navi natürlich. Paulus, Silas und Timotheus sind in der heutigen Türkei unterwegs und wollen auch dort von Jesus erzählen. Ich lese aus Apostelgeschichte Kapitel 16. Nach ihrem Aufenthalt in Lystra zogen sie durch die Provinzen Phrygien und Galatien. Aber der Heilige Geist ließ sie erkennen, dass sie in der Provinz Asia Gottes Botschaft noch nicht verkünden sollten. Auch als sie in die Nähe von Mysien kamen und weiter nach Norden in die Provinz Bithynien reisen wollten, erlaubte es ihnen der Geist Jesu nicht. So zogen sie an Mysien vorbei und erreichten die Hafenstadt Troas. Dort sprach Gott nachts in einer Vision zu Paulus. Der Apostel sah einen Mann aus Mazedonien, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Da war uns klar, dass Gott uns gerufen hatte, in Mazedonien die rettende Botschaft zu verkünden. Wir suchten sofort nach einer Gelegenheit zur Überfahrt. Soweit unser Predigttext. 5 Gedanken habe ich dazu, die sich wie ein roter Faden an dieser Geschichte entlang ranken. Bitte geradeaus weiterfahren. Rechts wäre doch richtig gewesen. Gottes Signale empfangen, die Signale prüfen und bewerten und schließlich umsetzen, was ich gehört habe. Gleich an 2 Stellen erkennen Paulus, Silas und Timotheus, dass Rechtsabbiegen gerade nicht angesagt ist. In Vers 6 heißt es, aber der Heilige Geist ließ sie erkennen und in Vers 7 erlaubte es ihnen der Geist Jesu nicht. Das Navi hätte also gesagt, bitte geradeaus weiterfahren oder je nach Navi, bitte der Straße weiter folgen. Wenn die Apostel denn eins gehabt hätten. Eine Beifahrerin hatten sie ja auch nicht. Leider wird nicht beschrieben, wie die Apostel diese Navigationshinweise denn empfangen haben. Wie haben die erkannt, dass sie nicht rechts abbiegen sollten? Sie hatten doch einen guten Plan. Sie wollten die frohe Botschaft verkünden in Mysien und in Asien. Es wird uns vielleicht wundern, dass der Heilige Geist hier so explizit eingreift, aber nach dem, was Hans-Jörg erzählt hat, wundert es uns vielleicht auch nicht mehr. Es gibt einen spannenden Zusammenhang zwischen Jesus und seinen Jüngern auf der einen Seite und dem Heiligen Geist und uns auf der anderen Seite. Wenn Jesus mit seinen Jüngern da unterwegs gewesen wäre, aber seine Jünger daran hindern wollte, durch Asia oder Mysien zu gehen, was hätte Jesus gemacht? Jesus hätte gesagt, hier, wir müssen noch weiter. Er hätte vielleicht länger darüber gepredigt oder nur mit den Augenbrauen gezuckt. Ganz egal. Die Jünger hätten auf jeden Fall verstanden, was sie hätten machen sollen, nämlich weiterlaufen. Es macht uns keine Mühe, uns vorzustellen, wie so eine Situation an der Kreuzung zwischen Jesus und seinen Jüngern abgegangen wäre. Und beim Heiligen Geist? Dabei hat Jesus den Heiligen Geist als den gekennzeichnet, der in kontinuierlicher Weise das fortsetzt, was er selbst begonnen hat. Nehmen wir dabei einen Vers aus der Lesung vorhin wieder auf, Johannes 14, Vers 26. Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch an all das erinnern, was ich euch gesagt habe, und meine Worte erklären. Der Heilige Geist soll also fortsetzen, was Jesus getan und gelehrt hat. Er ist die Kontinuität in unserem Alltag. Im Bild der Gruppe links ist Jesus so eine Art Gruppenleiter. Der Geist der Wahrheit, der Geist Jesu, der Heilige Geist ist mein Gruppenleiter und ist dein Gruppenleiter. Wenn also der Heilige Geist fortsetzt, was Jesus begonnen hat, dann braucht uns auch nicht zu wundern, dass der Heilige Geist der Reisegruppe um Paulus den Weg weist, geradeaus weiter. Dann findet der Heilige Geist einen Weg, unseren Weg zu beeinflussen, so wie Jesus einen Weg gefunden hat, seinen Jüngern klarzumachen, was angesagt ist. Und das gilt auch für uns. Der Heilige Geist, mit dem du Gemeinschaft hast, seit du dein Leben Jesus anvertraut hast, führt und leitet dich. Nicht nur sonntags, sondern auch im Alltag. Nicht nur bei den großen Dingen und Fragen, sondern bei den kleinen, bei der Frage geradeaus oder rechts, sogar bei der Frage, dieses Fastfood-Restaurant oder das nächste. Mein zweiter Punkt. Rechts wäre doch richtig gewesen. Interessant an diesem Text ist auch, dass das eigentliche Vorhaben von Paulus, Silas und Timotheus, rechts abzubiegen und dort von Jesus zu erzählen, ja an sich nichts Falsches ist. Im Gegenteil. Von Jesus zu erzählen, Gemeinden zu gründen, Leute für Gott zu begeistern, das ist ja ihr Auftrag. Und was ich noch interessanter finde, später kommen sie sogar dorthin. Aber eben nicht jetzt. Warum zeigt ihnen der Heilige Geist, sie sollen weiterreisen? Das ist doch völlig unplausibel. Ich vermute, die drei werden sich genauso gewundert haben. Vielleicht haben sie sich sogar geärgert. Gott durchkreuzt die Pläne der Apostel ja. Er hat etwas anderes vor. Geradeaus weiterzulaufen heißt nämlich auch zu einem anderen Ziel. Nur welches? Das fragen sich die drei auch. Aber ohne das zu wissen oder zu verstehen, vertrauen sie darauf, dass der Heilige Geist ihnen schon zeigen wird, wohin das führen soll. Also planen sie neu. Sie gehen nach Mysien. Ich habe hier mal eine Landkarte mitgebracht. Das ist die Karte der zweiten Missionsreise. Und wir befinden uns gerade hier. Ungefähr. Kommt nicht auf 50 Kilometer an, wie wir gleich sehen werden. Zwischen Galatien, als der Geist ihnen zum ersten Mal zeigt, geradeaus weiterzugehen, und Mysien, das ist ungefähr hier, liegen gut 300 Kilometer Fußmarsch. Das ist schon etwas anderes, als nur eine Straße weiter geradeaus zu fahren. Aber auch in Mysien wird es nichts mit dem Rechts abbiegen. Jetzt ist noch mehr Vertrauen gefragt. Im Navi sagt die Stimme dann meistens, die aktuelle Route hat sich geändert. Ich weiß dann auch nicht mehr, irgendwas wird wieder sein auf meiner Strecke, Stau oder sowas, aber ich fahre doch artig der neuen Route entlang. Die Apostel um Paulus beraten wieder, sie werden beten, sich besprechen. Sie wollten doch von Jesus erzählen, Gemeinden gründen, die Menschen von Gott begeistern, daran kann doch nichts Falsches sein. In Asia nicht, in Bithynien nicht. Merkwürdig. Ein neuer Plan wird geboren. Sie gehen nach Troas, das ehemalige Troja, am Mittelmeer. Ob Sie das wissen, warum ausgerechnet Troas? Gott weiß es. Zwischen Mysien und Troas aber liegen noch einmal gut 200 Kilometer Fußmarsch. Gefahren, Kälte, Blasen, Hunger, Durst. Trotzdem gehen sie weiter, denn sie wissen, der Heilige Geist führt sie. Wie ist das bei dir? Wenn du fest davon überzeugt bist, dass dein Weg der richtige ist, du machst einen Plan und ziehst den durch. Du räumst Widerstand aus dem Weg, ignorierst Gegenwind, diskutierst mit Andersdenkenden, vielleicht sogar so, dass sie sich wundern, wie man auch diskutieren kann. Du ignorierst Stoppsignale und manchmal dabei auch die, die von Gott sind. Doch dann sind wir auf dem Holzweg. Wir brauchen diese Rückkopplung mit dem Geist Gottes, der in uns wohnt und den Jesus uns gegeben hat, wie wir gehört haben. Ich möchte uns ermutigen, auf den Heiligen Geist zu vertrauen, darauf zu vertrauen, dass er in dir wohnt und mit ihm zu leben und auf seine Signale zu horchen. Ist die Frage, wie bekommt man das? In der Geschichte geschieht das Wunderbare. In Troas nämlich spricht Gott nachts in einer Vision zu Paulus. Endlich gibt es wieder ein Signal. Ich musste daran denken, an das Gesellschaftsspiel Scotland Yard. Ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen kennt. Es geht bei dem Brettspiel darum, einen Verbrecher zu fangen, Mr. X. Er flieht im Londoner Stadtgebiet mit öffentlichen Verkehrsmitteln und die anderen Spieler müssen den fangen. Nur, sie sehen Mr. X nicht. Sie sehen nur, mit welchen Verkehrsmitteln er unterwegs ist und alle 4-5 Spielzüge muss er sich mal zeigen. Und dann haben die Mitspieler eine neue Spur. Jetzt endlich, nach 500 Kilometer Fußmarsch, ohne zu wissen, warum weder in Asia noch in Bithynien gepredigt werden sollte, zeigt sich Gott in einem Traum, in einer Vision. Endlich. Wir wissen nicht, ob Paulus dabei schlief oder ob er wach war. Es ist aber auch egal. Tagtraum, Eindruck, Bild, Impuls, Gefühl, der Satz, ich habe im Gebet gehört, das alles sind nur andere Begriffe für genau das, was hier gerade passiert. Gott redet mit Paulus. Ich will uns die Frage stellen, ob und wie wir solche Eindrücke haben können. Zunächst schauen wir uns die Wege an, die Gott nutzt, um mit uns zu sprechen. Es gibt verschiedene Wege, wie Gott mit uns in Kontakt kommt. Einige haben wir in diesem Gottesdienst sogar schon gehört. Zum Beispiel mit Gedanken, ein Einfall, ein innerer Eindruck. Mir wird irgendwas bewusst. Vielleicht war es genau das, was die Apostel hier in unserer Geschichte erleben, als sie spüren, geradeaus weitergehen ist besser. Dieser Tage habe ich auf dem Nachhauseweg überlegt, bei welcher Tankstelle ich tanke. Denn der Tank war wirklich beinahe leer. Und eben als ich mich für eine bestimmte Tankstelle entschieden hatte, in Offenbach, musste ich am Ende eines kleinen Staus in Frankfurt genau auf der Höhe einer anderen Tankstelle anhalten. Und ich habe mir gedacht, geh mal besser tanken. Ein Stoppsignal, vielleicht überbewertet, vielleicht auch nicht. Denn beim Tanken habe ich gesehen, es war nur noch ein Liter drin. Hätte das gereicht? Ich weiß nicht. Ich musste mein Motorrad jedenfalls schon einmal schieben. Und das war ziemlich blöd. Sieht voll uncool aus, ist ja klar. Oft weisen uns Bibelstellen den Weg, die uns spontan in den Sinn kommen, die uns geschenkt oder zugesagt werden. Manchen Menschen fallen Textstellen ein, ohne dass sie wissen, was dort steht. Und das spricht dann direkt ins Herz. So eine Begebenheit gibt es aus der letzten 24-7-Gebetswoche, als Manuel hier war mit den Kindern und er erzählt hat dem einen Kind vom Heiligen Geist. Und ein anderes Kind auf ihn zukam und sagte, Manuel, was steht in dieser Bibelstelle? Und das war eine Bibelstelle zum Heiligen Geist. Und man fragt sich, wie kann das sein? Aber Gott spricht in Bibelstellen zu uns manchmal. Die Bücher der Propheten sind voller Bilder. Bei Amos zum Beispiel steht, der Herr ließ ihn sehen, was er mit Israel vorhatte. Aber auch wir bekommen solche Bilder. Manchmal im Gebet, manchmal aus heiterem Himmel. Und wir sehen Bilder aus der Zukunft, Bilder von Mitmenschen, Bilder in bestimmten Situationen. Auf einer Freizeit in Gnadenthal hatte eine Frau ein Bild für mich. Sie sah mich auf einem 10-Meter-Brett im Schwimmbad stehen, springen und einen super tollen, komplizierten Sprung vollführen. Ich kann zwar schwimmen, aber ich habe Höhenangst. An der Stirnwand des Schwimmbads stand, ich bin bei dir, sagt Gott. Was die Frau gar nicht wissen konnte, ich hatte eine komplizierte Aufgabe vor mir zu lösen am nächsten Tag. Und ich hatte mir große Sorgen gemacht, wie das wohl gehen wird. Aber ich war natürlich sehr beruhigt, weil ich wusste, Gott ist mit mir auch in dieser Situation. Meistens werden Worte direkt ins Herz gesprochen, selten laut, aber auch das soll vorkommen. In der Bibel wird darauf verwiesen, wenn der Prophet sagt, so spricht der Herr. Oder wenn mir eine innere Stimme sagt, ich leite dich, oder wenn mir ein Innerer eine Stimme sagt, wo ich hingehen soll. Und letztens vielleicht, es gibt wie gesagt noch mehr Möglichkeiten, aber auch Situationen und Ereignisse können mich dazu anhalten, innezuhalten und über diese Situation oder Begebenheit nachzudenken. Vielleicht wird mir klar, was Gott mir schon die ganze Zeit sagen wollte, was ich aber nicht wahrhaben wollte. Paulus, Silas und Timotheus haben auf ihrer Reise bis nach Troas sicher solche Ereignisse erlebt und sie in ihren Reiseplan eingebaut. Wie sonst soll man 500 Kilometer wandern, ohne wirklich zu wissen, warum? Wenn wir wahrnehmen, dass jemand zu uns spricht, Gefühle auslöst oder uns Worte wichtig werden lässt, dann sollten wir prüfen, von wem diese Worte kommen. Bislang hat Paulus ja nur diesen Traum gehabt. Jetzt will geprüft werden, ob das, was ich gehört habe oder wahrgenommen habe, wirklich von Gott ist. Ich könnte mir ja auch selbst was einreden oder andere Mächte reden mit mir. Also ist es gut, nochmal innezuhalten und zu schauen. Das ist mein vierter Punkt. Die Signale prüfen und bewerten. Zwischen Vers 9 und 10 in unseres Textes findet eine Prüfung statt. Sie ist nicht explizit erwähnt, aber man kann sie hineinlesen. Natürlich, wenn ich selten mit Gott spreche, wird mir sein Reden nicht vertraut sein. Das dürften wir bei Paulus aber ausschließen. Ich kann mit gezielten Fragen prüfen, ob das Bild oder der Eindruck, ob das, was ich wahrgenommen habe, von Gott ist. Natürlich liefern auch diese Fragen mir keine hundertprozentigen Antworten, steht ja kein Schild dran. Aber es hilft mir, das einzuordnen, was ich erlebt, erfahren oder gehört habe. Die erste Frage, die ich mir stellen kann, könnte sein, passt es zum Zeugnis oder zum Geist der Bibel? Ein Eindruck, den ich habe, der dem Grundtenor der Bibel komplett zuwidergeht oder ihr sogar widerspricht, wie klaue das Handy deines Nachbarn oder irgend sowas Absurdes, ist sicherlich nicht von Gott, leuchtet sehr stark ein. Natürlich kommt es hier darauf an, die Zwischentöne zu hören. Während hinter der Abzweigung, an der Paulus, Timotheus und Silas geradeaus weiterlaufen mussten, wäre dort hinter allen klar gewesen, es wäre jemand Verletztes zu versorgen, wie zum Beispiel im Gleichnis vom Samariter. Dann wäre das anders zu bewerten, geradeaus zu laufen. Die zweite Frage, ist es natürlich ableitbar? Manche Bilder kommen aus meinem eigenen Wissen. Das heißt nicht, dass sie nicht auch von Gott sein können, aber es kann eben sein, dass mein eigenes Wissen Gottes Reden überlagert. Wenn ich der Grundschullehrerin, die seit 20 Jahren im Dienst ist und ein super Händchen für Kinder hat, wenn ich ihr sage, ich habe von Gott gehört, deine Begabung liegt in der Arbeit mit Kindern, dann kann das sein. Aber es kann natürlich auch daraus kommen, dass ich genau diese Grundschullehrerin kenne. Die dritte Frage könnte sein, ob der Eindruck mit meinen eigenen Ängsten und Wünschen übereinstimmt. Wenn zum Beispiel mein Freund ein Jahr ins Ausland gehen möchte und ich höre und höre und höre, er soll bloß hier bleiben, dann kann das auch sein, dass ich meinen eigenen Wunsch projiziere. Wie gesagt, es kann sein. Und die vierte Frage, ist es etwas, was ich schon immer mal sagen wollte? Ich kann nämlich in meinen Bildern und Eindrücken oder das, was mir bewusst wird, auch meine eigene Kenntnis, auch meine eigenen Gefühle einbauen. Die Gefahr ist groß. Und das soll ich immer mitprüfen, wenn ich solche Eindrücke habe. Und die fünfte Frage ist eine sehr demütige. Habe ich das wirklich empfangen oder habe ich das selbst analysiert? Nehmen wir an, Paulus hätte die Situation in Mazedonien gekannt und gewusst, welche Hilfe dort nötig ist, der Traum wäre anders zu bewerten. Es ist deshalb so wichtig, nichts zu erwarten, innerlich still zu werden im Gebet, in der stillen Zeit, sich selbst abzuschalten, wenn ich mit Gott ins Gespräch gehe. Meine eigenen Gedanken und Erwartungen sollten außen vor bleiben, damit Gott mit mir sprechen kann. Und dann muss ich mich mit anderen zusammentun, so wie wir das im Kirchenvorstand zum Beispiel tun, wenn wir uns im Gebetstreffen. Wenn nur einer so einen Eindruck hat, dann steht er auch allein mit dem Eindruck. Wenn mehrere Leute den gleichen Eindruck haben und wir das abprüfen können vor Gott, dann bekommt das eine große Macht in uns Und damit können wir auch etwas anfangen. Wichtig ist, dass ich prüfe, wo die Gedanken her sind, welche Gedanken das sind, damit ich nicht meine eigenen Gedanken auf Gott projiziere und sie hinterher als Gottes Reden verkaufe. Ich komme zum letzten Punkt. Paulus, Silas und Timotheus haben sich besprochen und den Traum bewertet. Ihnen ist klar geworden, das kommt von Gott. Gott führt sie nach Europa, nach Mazedonien. Und ihnen wird auch klar, die ganze Reise, die ganze zweite Missionsreise von Caesarea bis nach Mazedonien, bis nach Troas, war nur eine einzige Vorbereitung auf dieses Ziel, kommt nach Mazedonien. Sie sollten nicht abbiegen in Galatien, nicht abbiegen in Asien. Ja, sie mussten überhaupt noch einmal aufbrechen. Nur um jetzt in Troas am Mittelmeer zu stehen und zu wissen, wozu die ganze Reise? Nach Europa. Und sie kaufen sich sofort eine Fahrkarte. Wenn man anschauen möchte, wie wir uns von Gott leiten lassen können, dann können wir drei Phasen angucken. Und diese drei Phasen sehen wir auch in dieser Geschichte. Die drei Apostel lassen sich von Gott leiten, nutzen ihren Verstand, denken logisch und lassen sich von Gott gebrauchen und setzen das dann um. Phase 1 sehen wir ganz vorne. Sie empfangen, was Gott sagt. Der Traum, der Eindruck, das Bild. Nachts oder tagsüber, wachend oder schlafend, suchend oder aus freiem Himmel. Phase 2 ist das Verstehen, was es bedeutet, die Erkenntnis, dass Gott zu mir gesprochen hat und mir den Weg weist, mich leitet durch den Heiligen Geist. Und Phase 3 ist das Umsetzen dessen, was wir verstanden haben. Das ist hier die Überfahrt. In dem, was wir vorhin von Hans-Jörg gehört haben, war es das Taxifahren, war es in dieses spezielle Fastfood-Restaurant zu gehen. Sich aufzumachen und umzusetzen, was Gott von mir will, dabei Risiken einzugehen und mich auf Gott zu verlassen, mich in Gott fallen zu lassen, seinen Verheißungen zu vertrauen. Was heißt das für dich? Was heißt das für mich? Unser Navigationsgerät ist sozusagen ein Satz aus dem Hebräerbrief, den wir als Eingangsvers schon hatten. Darum beherzigt, was der Heilige Geist sagt. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euch nicht. Schau, wo Gott vielleicht seit langer Zeit versucht, mit dir ins Gespräch zu kommen, dir etwas klarzumachen. Und dann tu es. Nimm deinen Mut und dein Gottvertrauen und fang an. Löse deine persönliche Fahrkarte nach Mazedonien und geh dabei immer mit dem Blick auf den Heiligen Geist. Höre auf ihn und seine Stimme, um zu finden, herauszufinden, den Weg, den Gott für dich geplant hat. Und wenn es nicht so geht, wie du denkst, dann hör auch auf Gott. Schau nicht zurück und frag nach den 300 Kilometern, die du schon gelaufen bist, sondern suche nach dem Wozu. Weite deinen Fokus. Schau aufs Ganze, auf deine ganze Reise. Von Caesarea bis nach Philippi. In meinem Eingangsbeispiel werden wir dem Rat der geliebten Beifahrerin oder des Navis gefolgt, ohne das zu hinterfragen. Hätten Vertrauen gezeigt. Ich wünsche uns, dass wir das schaffen, wenn der Heilige Geist in meinem Leben und in deinem Leben führt, auch wenn wir noch nicht unbedingt wissen, wozu das führt. Amen.